Abend zusammen. Dies ist unsere zweite Reise, die wir in Europa unternehmen. In diesem Herbst. Auf der ersten Reise ging es nördlich, so weit wie bis Lübeck. Dann kamen wir zurück nach Halle, von wo wir ausgezogen waren. Wir haben unseren Hauptsitz dort gemacht. Und dort fahren wir dann auch wieder hin, wenn wir diese Reise beendigen. Dies ist jetzt der zweitletzte Termin auf dieser Reise. Sonntag haben wir noch einen, das heißt als vereinbarter Termin. Vielleicht ergibt sich noch etwas auf dem Rückweg, aber zur Hauptsache wollen wir einige Besuche machen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Christen sehr einsam geworden sind. Aus verschiedenen Gründen, aber ein Grund ist der, dass es dem Feind gelingt, Gemeinde Jesu zu zerbröckeln. Und die Brocken scheinbar werden immer kleiner. Immer wieder hört man von Streit, von Uneinigkeit. Man findet nicht wieder zusammen, man ist sich nicht einig über Grundsätzliches, kann nicht mehr den Weg weiter zusammengehen. Wenn irgendetwas mich beeindruckt hat auf dieser Reise, denke ich, ist das der schwerste Eindruck dieses Mal. Und dann kann man sich fragen, wo liegt denn der eigentliche Grund? Ist der Feind der Grund? Und wenn er es ist, muss man ihm nachgeben? Kann Gemeinde nicht mehr kämpfen? Muss sie denn erliegen? Wo liegt der Grund? Mir scheint, der Grund ist ein sehr einfacher. Einer der sogenannten Kirchenväter, Chrysostomus, soll gesagt haben, der Grund für all unsere Schwierigkeiten ist der, dass wir die Schrift nicht kennen. Man macht uns immer wieder darauf aufmerksam, dass es zwei Geheimnisse gibt für unser Christenleben. Und die sind sehr einfach. Und diese Geheimnisse kennen wir alle. Es ist die Heilige Schrift und das Gebet. Und es gibt nichts, wo es so schwer ist, sich dafür Zeit zu nehmen oder zu finden, als gerade für die Bibel und für das Gebet. Ist es nicht merkwürdig? Und es ist doch so einfach. Wir alle wissen, dass unser Herr überall da ist, wo wir sind. Und wir können ohne weiteres uns an ihn wenden. Wir alle haben Bibeln. Übrigens, wer keine hat, der kommt zu mir hinterher. Der kriegt bald einen. Wir haben mehr als eine Bibel, die meisten von uns, unmöglich. Wir haben reichlich Heilige Schrift. Wir glauben an Gott. Wir glauben an Jesus Christus. Aber irgendwie scheint es schwer zu sein, sich Zeit zu nehmen für Gott. Wie viel Zeit haben wir uns heute genommen für Gott? Haben wir Glauben an ihn? Lieben wir ihn? Wirklich? Holt er uns vom Hocker? Sind wir begeistert? Würden wir unser Leben hinlegen für ihn? Lieben wir, was er gesagt hat? Menschen, die einander lieben, die hören einander gern zu. Die haben einander etwas zu sagen. Wenn wir den Herrn lieben, dann sollten wir uns Zeit nehmen für das, was er gesagt hat. Ich finde, einer der größten Probleme ist, dass wir nicht die Bibel lesen. Wir sind nun an sehr verschiedenen Orten gewesen, in sehr verschiedenen Gemeinden. Und immer wieder höre ich von Problemen. Und mir scheint, diese Probleme könnten sehr schnell gelöst werden, wenn wir die Bibel gelesen hätten. Gerade kürzlich schließen wir auf ein Problem. Und heute sprachen wir darüber. Wo steht das in der Bibel geschrieben, was da behauptet wird? Steht nicht geschrieben. Warum besteht man auf etwas, das nicht geschrieben steht? Weil man meint, es steht dort geschrieben. Wo liegt denn der Fehler? Hat man die Bibel nicht gelesen? Ja. Und doch nicht. Hatten die Pharisäer die Bibel gelesen? Und wie? Die waren Fundamentalisten jener Zeit. Ihr sucht in der Schrift, sagt Jesus zu ihnen. Er gibt, stellt ihnen dieses Zeugnis aus. Sie lesen nicht nur. Sie forschen in der Bibel. Und doch. Und doch muss er zu den Gelehrten seiner Zeit sagen, immer wieder, man liest es mehrere Male, habt ihr nicht gelesen? Wie kommt denn diese Frage? Habt ihr nicht gelesen? Wir können lesen, ohne zu lesen. Die Wörter sind Deutsch. Wir können Deutsch lesen. Ja? Aber können wir Sätze lesen? Wörter ja. Aber auch Sätze? Wenn wir an das Ende eines Satzes gelangen, wissen wir, was der Anfang war? Wir sind kurzlebig geworden. Wir müssen wieder lernen zu lesen. Um lesen zu können, muss man etwas langsamer lesen. Genau lesen. Und wenn man nicht verstanden hat, noch einmal lesen. Das braucht Zeit. Ich erinnere mich immer wieder an meinen Großvater. Ein gewisser Bruder, Penner, er war ein Bote des Evangeliums. Er war in unserer Gemeinde, legte das Wort Gottes auf. Sehr einfach, sehr schön, sehr deutlich. Einmal stellte er eine Frage an die Versammlung. Jeder durfte antworten. Was machen wir, wenn wir einen Bibelvers nicht verstehen? Wir lesen die Bibel, aber jetzt sind wir auf einen Vers gestoßen, der ist uns ein Rätsel. Was machen wir? Mein Großvater saß etwa da und er sagte, noch einmal lesen. Und mir schien als Junge, nach der Reaktion des Predigers, er hatte nicht ganz diese Antwort erwartet. Welche Antwort er erwartet hatte, weiß ich nicht. Aber er stellte die Frage noch einmal. Und wenn man den Vers immer noch nicht versteht, was macht man dann? Prompt antwortete mein Großvater, noch einmal lesen. Das ist alles. Lesen. Aber lesen. Ja. Lesen mit Aufmerksamkeit. Ich studierte Theologie. Einer meiner Lehrer war ein sehr gewissenhafter und ich kann ihn immer noch sehen. Er hatte eine Hungerszeit durchgemacht und es war ein Nervenleiden zurückgeblieben in seinem Gesicht. Und ab und zu musste er ungefähr so machen. Nun, das hat man dann bald übersehen. Aber uns Studenten machte er deutlich, als wir Systematik studierten. Brüder, Theologie braucht Köpfchen. Ja. Langsam, aber deutlich. Das haben wir verstanden. Was heißt das? Nicht nur, dass man gescheit ist, dass man dabei ist. Der einfachste Christ kann seine Bibel kennenlernen, wenn er sie liest. kann auch Zusammenhänge ergreifen, weil der Heilige Geist in deinem Leben von uns wirkt. Bibel lesen, 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 genau lesen. Und wenn wir uns nicht einig sind, dann wollen wir doch einfach beide wieder lesen, anstatt zu streiten. Man muss sich nicht streiten. Kämpfen, ja. In allem Ernst, aber in Liebe. Nie darf die Liebe abbrechen zwischen uns. Nie. Und nie darf man Vorwürfe machen. Es sei denn, sie es mit dem Feind Gottes halten möchten. Und ich nehme an, das möchte man nicht. Aber er ist ja bekannt dafür, dass er die Brüder anklagt. Wolltest du das tun? Möchtest du die Brüder anklagen? Möchtest du Vorhaltungen machen? Hüten wir uns, Geschwister. Hüten wir uns, Bruder oder Schwester, anzuklagen, ihm Vorhaltungen zu machen. Ermahnen? Ja. In Liebe? Können wir das? Lieben wir den Bruder wirklich? Wären wir bereit, das Leben zu lassen für ihn? Es gibt schwierige Geschwister. Wisst ihr, wie viele? 100%. Also, wir sind alle schwierig. Professor Schlatter sagte, wir sind doch so oft, so ungefähr, ein Hindernis für den anderen. Eine Schwierigkeit für den anderen. Jeder von uns. Weil wir alle Sünder sind und weil wir alle unvollkommen sind. Es will gelernt werden, miteinander zu leben. Und deshalb, anstatt gegen den anderen zu gehen, wollen wir mit ihm die Bibel lesen. Wollen wir noch einmal lesen. Wie steht es denn geschrieben? Wenn wir beide das Wort Gottes lieben, warum nicht? Dann braucht doch kein Gefühl des Erregens, der Erregung da zu sein. Ganz ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Und wirklich noch einmal lesen. Steht es denn so geschrieben? Ja. Und vielleicht muss ich mich in Frage stellen, vielleicht muss der andere sich in Frage stellen. Vielleicht müssen wir uns beide in Frage stellen. Es ist doch etwas anders als einer von uns, als wir gedacht haben. Lesen, genau nicht. Und wenn wir nicht wissen, was geschrieben steht, dann wissen wir auch nicht die Antwort auf das Problem. Und dann muss man beten. Und was? Dann betet man, Herr, hilf mir, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Und wenn du das Gebet des Jakobus beten willst, darfst du das. Das heißt, das Gebet um Weisheit. Aber ob der Herr das erhören will, das müssen wir ihm überlassen. Denn nicht jedem von uns ist es gegeben, alles zu erfahren. Deshalb erhört der Herr das Gebet nicht immer. Aber er tut es immer wieder. Und er schenkt uns immer wieder Licht, das erlebe ich. Ich komme oft in eine Sackgasse. Und es ist erstaunlich, was der Herr da tun kann. Da kann man sehr dankbar sein. Aber es braucht Zeit. Das hat mein Vater mich gelehrt. Mit Gott zu leben, sagt er, braucht Zeit. Dazu muss man sich Zeit nehmen. Und er hat mir einen guten Rat gegeben. Ich will nicht sagen, dass ich ihn immer befolge. Vor den Menschen ein Löwe, das heißt stark sein. Nicht brüllen, aber stark sein. Vor dem Herrn ein Lamm. Dort wollen wir uns beugen, damit wir vor Menschen den Mut haben, aufzutreten. Für den Herrn Jesus. Aber es braucht Zeit und wir beten zu wenig. Oder kann jemand von uns sagen, dass er genug betet? Also, wenn wir da Schuld haben, dann wollen wir das dem Herrn bekennen. und sagen, Herr, ich habe dich vernachlässigt. Das ist Lieblosigkeit. Das ist Sünde. Das wollen wir ihm sagen. Denn erst dann kann er neu anfangen mit uns. Also, wir wollen uns Zeit nehmen für den Herrn. Alles andere hat weniger Priorität. Was immer es ist, alles andere hat weniger Priorität als Gott. Das muss uns klar werden. Sonst haben wir kein Recht, uns Christen zu nennen. Denn dann haben wir einen Abgott, wenn uns etwas wichtiger ist als Gott. Und wenn Gott uns wirklich wichtig ist, dann werden wir uns Zeit nehmen für ihn. Dann werden wir Zeit kaufen, Geldtasche raus, etwas zahlen, etwas abgeben, damit ich die Zeit habe. Denn sie ist gefüllt, sagt der Apostel in dieser Brücke. Und sie ist gefüllt von Bösen. Und dieses, das weniger wichtig ist als Gott, ist deshalb gerade böse. Sei es auch gut. Ja? Aber sobald etwas konkurriert mit Gott, ist es böse. Und die Zeit, die Tage, sagt der Apostel, sind gefüllt. Deshalb müssen wir etwas hergeben. Niemand von uns hat Zeit. Jeder von uns kann dieses Alibi zitieren. Ich habe nicht Zeit. Jeder von uns. Aber wir müssen Zeit kaufen, etwas hergeben, ausräumen, etwas hergeben und dann uns Zeit nehmen für Gott. Für sein Wort, mehr lesen, genau lesen, auswendig lernen und dann im Kopf lesen. Aber sich damit beschäftigen und sich Zeit nehmen, während man die Bibel liest, mit Gott zu reden und zwischen dem Bibellesen mit Gott zu reden, während der Arbeit, zwischen der Arbeit, immer wieder zu beten. Der Weg zu Gott, die Bahn muss freigehalten werden. Es darf nichts auftreten, das mich irgendwie hindert, sofort zu beten. Wenn etwas auftaucht, das mich weniger geneigt macht zu beten, muss das ausgeräumt werden, sodass die Frische wieder da ist, der Heilige Geist wieder Raum gibt, Freudigkeit gibt zum Beten. Wir wollen in diesen zwei Tagen, heute Abend und morgen, genau lesen. Ich hoffe, dass wir zusammen lesen. Wenn du nicht lesen willst, nur zuhören willst, das darfst du tun. Ja? Also, aber ich werde lesen. Und ich will uns versuchen zu sagen, was geschrieben steht. Und wenn ich jetzt etwas Verkehrtes sage, dann bitte sage mal das mir. Also, der zweite Korintherbrief. In keinem Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, scheint er sich so das Herz zu öffnen, zu entblößen, wie in diesem Brief. Vielleicht gab es auch keine Gemeinde, wie die korinthische Gemeinde, die ihn gerade auf diese Weise in Frage stellte, wie das hier geschehen war. Man stellte seine Lebensweise, seine Denkweise, seine Arbeitsweise in Frage. Zum Beispiel warf man ihm vor, wenn er Briefe schreiben würde, dann würden die Briefe sehr kühn sein. Die würden sich sehr kühn anhören, sagt er etwa in Kapitel 10. Und das würde sich manchmal, also das furchtsam, nicht furchtbar, sondern furchtsam anhören. Das heißt, man könnte Furcht dabei bekommen oder man könnte sich erschrecken. Aber wenn er auftauchen würde und der eigentliche Paulus vor einem stünde, der wäre ziemlich zahm, der könnte sich nicht so richtig ausdrücken. Und also die Briefe, die wären dann also nicht so ernst zu nehmen. Der Mann selbst sei ungefährlich. Man hat ihn nicht erkannt. Natürlich sprach er nicht wie ein Grieche, wie ein griechischer Rhetoriker. Er sprach nicht nach den Regeln jener Kunst. Auch nicht wie ein Römer, wie Cicero und so und andere. Die hatten ihre eigenen rhetorischen Regeln aufgestellt. Übrigens auch Schrift- oder Schreibregeln. Das heißt, wenn man kunstvoll sich ausdrücken wollte, so und so sah das aus. Paulus kennt einige von diesen Künsten offenbar und er kann sie gebrauchen. Und sie sind auch nicht ohne weiteres ein oder allen abzulehnen oder wegzuwerfen. Aber als System waren sie eine menschliche Erfindung. Und Paulus ist nicht dazu da, um Menschen zu beeindrucken, sondern den Willen Gottes zu tun. Das will er den Galatern ganz klar machen. Also er entspricht nicht dem Bild eines Mannes, der Eindruck macht. Dem Äußeren nach. Gerade dieser Aspekt kommt bei Paulus vor im 2. Korinther, die nach dem Äußeren urteilen. Und so entblößt er sich einmal und zeigt ihnen, wie er dann eigentlich denkt und lebt. Und da kommt er auf sein Innenleben mit Jesus zu sprechen. Und zwar sehr, sehr tief geht er. Er hat sich nämlich identifiziert mit einem Gott, der Mensch wurde, so wie wir wurden, so wie die, mit denen er es zu tun hatte. Mit anderen Worten, er wollte auch so werden wie die anderen. Er würde sich auch niederbeugen, sich niederlassen. So schreibt auch in die Römer, dass sie es tun möchten. Haltet euch zu denen, die unten sind. Römer 12. Das hat Jesus getan. Und er hat gelitten auf diesem Weg. Und er ist gestorben für die, zu denen er kam. Und Paulus ist bereit, sein Leben zu lassen. Er ist dauernd bereit zu verzichten. Auf Ehre, auf Hab und Gut, auf Energie, auf Gesundheit, auf Wohlbefinden und so weiter. Und das können die Korinther oder einigen Korinther nicht verstehen. Der 2. Korintherbrief ist ein idealer Brief für die, die lernen wollen, mit Jesus zu leben. Ein sehr grundsätzlicher Brief. Die ersten 5 Kapitel sind überhaupt sehr grundsätzlicher Art. In den Kapiteln 6 bis 13 oder Anfang Kapitel 13, ab Vers 11 haben wir schon Schlussworte. Aber bis 6 Kapitel 1, 6 Vers 1 bis 13 Vers 10 haben wir den zweiten Teil, in welchem Paulus rechte Sorge um das Wohl anderer offenbart und so auch den Korinthern zeigt, wie sie sich andere annehmen sollten. Das heißt, wir haben hier die Anwendung von dem, was er in den ersten 5 Kapiteln über sein Leben mit Jesus erzählt. In den ersten 5 Kapiteln geht es um Nachfolge und Dienst. Die zwei gehören zusammen. Es gibt keinen Nachfolger, der nicht dient. Wenn er nicht dient, ist er kein Nachfolger. Denn Jesus kam nicht, um sich selbst zu leben, sondern um zu dienen. Folgt man Jesus nach, dann wird man ein Diener sein. Und es kann keinen Diener geben, bevor er Jesus nachfolgt. Ohne Nachfolge gibt es keinen Dienst. Die zwei gehören zusammen. Und da zeigt er einmal, wie er darüber denkt, über Nachfolge und Dienst. Und da spielt das Leiden eine sehr starke Rolle. Paulus sagt, es muss durch Leiden gehen, wenn wir anderen helfen wollen. Natürlich muss man erst getröstet, aufgerichtet werden, bevor das geschehen kann. Aber er sagt, das geschieht auch. Immer, sagt er, immer, wenn wir leiden, Früher oder später tröstet der Herr uns, richtet uns auf, damit wir imstande sind, anderen zu helfen. Denn dafür sind wir da. In Kapitel 4 sagt er, alles ist euretwegen, alles, was ich erlebe, alles, was meine Mitarbeiter erleben, ist alles für euch, für andere. Dazu sind wir da. Wir haben unser Leben Jesus gegeben und er lebt für andere und wir leben für andere im Namen des Herrn Jesus. Also, ab Kapitel 6, Vers 1 haben wir praktische Anwendung dieser Grundsätze, dieser Grundlinien, die in den ersten fünf Kapiteln offenbart werden. Paulus offenbart rechte Sorge um das Wohl anderer. Wie tut er das? Wir haben hier drei Unterteile, drei Abschnitte. Die Kapitel 6 und 7 bilden den ersten Abschnitt im zweiten Teil. Und da geht es um die Treue der Korinther, um diese ringt er. Das heißt, er offenbart seine Sorge, wenn er um ihre Treue ringt. Das muss er, denn sie sind angewiesen auf ihn, damit sie Wort Gottes haben, denn er ist Apostel, Prophet und dient ihnen mit Wort Gottes. Der zweite Teil, das wären die Kapitel 8 und 9. Und dort offenbart der Apostel rechte Sorge um das Wohl anderer, wenn es um Mithilfe für arme Menschen geht. Da geht es um praktischen Hilfsdienst für Arme. Die Gemeinden, die in Kleinasien und in Europa entstanden waren, diese werden aufgerufen, beizutragen, ihnen geht es verhältnismäßig gut im Verhältnis zu den Christen in Israel, die leiden, dort ist Hungersnot oder Armut, große Armut, und die anderen werden aufgerufen, ihre Väter und Mütter im Glauben, denn dort war ja das Evangelium zuerst gewesen, von dort war es ausgegangen, sie werden ermutigt, sie zu unterstützen. Dazu dienen die Kapitel 8 und 9 und sie sind ausgezeichnete Kapitel, gerade für dieses sehr praktische Gebiet. Das letzte Gebiet haben wir ab Kapitel 10, Vers 1 bis dann Kapitel 13, Vers 1. Diese werden jenem Teil der korinthischen Gemeinde gewidmet, der Paulus in Frage gestellt hat. Also die ersten Kapitel bis Kapitel 9, die bauen auf, sie sind an alle gerichtet, aber sicherlich werden es die Vertrauensvollen eher zu Herzen genommen haben. Die anderen müssen jetzt etwas warten. Aber in Kapitel 10 kommt er auf sie zu sprechen, kommt er auf sie zu. Er hat den Boden vorbereitet, aber jetzt spricht er klares Griechisch. Klares, wir würden sagen Deutsch, im Klartext. Das sind sehr ernste Kapitel. Und sie führen uns wieder hinein in das Leben des Apostels Paulus. Und das sollen diese Leute wissen, was es eigentlich heißt, Christ zu sein. Dort ringt Paulus um Korrektur. Die liegen schief. Und um diese müssen wir uns auch bemühen, um die, die schief liegen. Es gilt zu ringen um die Korrektur derer, die dem Wort Gottes gegenüber, im Blick auf das Wort Gottes, falsch liegen. Kommen wir zurück zu den Kapiteln 6 und 7. Paulus offenbart rechte Sorge um das Wohl anderer, wenn er um die Treue der Korinther ringt. Der erste Abschnitt in diesem Teil, in diesem Unterteil des Briefes, das wären die Verse 1 bis 10 in Kapitel 6. 6, 1 bis 10. Er ringt um diese Treue, wenn er aufruft zu rechtem Umgang mit der Gnade Gottes. Stellen wir uns das einmal vor. Wie will Paulus die geistliche Treue der Korinther gewinnen? Er ruft sie auf, die Gnade Gottes, die zur Verfügung steht, in rechter Weise anzunehmen, um in rechter Weise mit ihr umzugehen. Das sagt uns gleich der erste Vers. Lesen wir die ersten zwei Verse. Das ist der Aufruf als solcher. Aber als Mitwirkende rufen wir euch ebenfalls auf, die dargebotene Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen. Denn er sagt, das heißt Gott, dessen Gnade hier das Thema ist, zur angenehmen Zeit erhörte ich dich und am Tage des Heils eilte ich dir zur Hilfe. Klammer auf, seht, jetzt ist angenehme Zeit. Diese Verheißung ist für jetzt. Seht, jetzt ist Tag des Heils. Das ist die Begründung für den Aufruf. Aber gehen wir jetzt zurück, jetzt wollen wir etwas genauer lesen. Wir haben jetzt einfach fließend gelesen, jetzt wollen wir lesen und anhalten an verschiedenen Stellen. Aber als Mitwirkende, wessen Mitwirkende oder Mitarbeiter, aber Mitwirkende ist deutlicher, weil es um eine Tätigkeit geht, nicht nur eine allgemeine Arbeit. Paulus verwendet oder gebraucht Energie. Und er tut das zusammen mit einem oder mehreren anderen. Wer ist Gegenstand des Mitwirkens? Dazu sollten wir eigentlich die vorangehenden Verse lesen, die letzten im ersten Teil dieses Briefes. Lesen wir zum Beispiel ab Vers 18. Alles ist aber aus Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnte und uns den Dienst gab. Da ist Wirksamkeit. Den Dienst der Versöhnung. Wie folgt: Gott war in Christus, das ist das Evangelium, als er die Welt am Kreuz mit sich selbst versöhnte. Als er ihnen ihre Übertretungen bei sich nicht in Rechnung stellte und das Wort von der Versöhnung in uns bzw. unter uns niederlegte. Hier habt ihr die Aufgabe. Und jetzt müssen die Menschen handeln. Gott legt die Aufgabe ihnen zu Füßen. Unter ihnen wird sie niedergelegt. Sie werden betraut mit dieser Aufgabe der Verkündigung. Also sind wir Botschafter, Gesandte, für Christus, an seiner Stelle also, in dem Sinne, dass Gott durch uns aufruft, nicht ermahnt. Das griechische Wort wird immer wieder, bedauerlicherweise, mit ermahnen, bis in die heutige Zeit, bis ins moderne Deutsch, immer noch mit ermahnen übersetzt. Das kann ich nicht verstehen. Denn in unserem Ohr, in unserem deutschen Ohr, klingt Ermahnung wie eine Erinnerung an eine Pflicht. Stimmt das? Ja. Normalerweise, wenn jemand ermahnt, wenn sie eine Mahnung in der Post bekommen, ist das eine Erinnerung an eine Pflicht, die wahrscheinlich versäumt war. Vielleicht nicht, aber sie werden doch erinnert an eine Pflicht. Oder eine vermeintliche Pflicht, wenn es aus dem Computer kommt. Ja. Da ist schon allerlei Briefe, Post gekommen, die nicht mehr aktuell war. Aber in diesem Fall trifft dieses Wort nicht zu, sondern das Wort bedeutet einfach aufrufen. Ich kann Ihnen das griechische Wort geben. Parakalein. Kalein ist die infinitive Form von rufen. Rufen ist auch infinitiv. Ich rufe wäre im Griechischen kaleo. Im Englischen sagen wir call. Kaleo ist ähnlich. Call. Rufen. Para ist was? Das kennen wir im Deutschen. Para? Daneben? Parallel? Parallel? Ja. Nebenher? Also, para, kalein. Nebenrufen oder aufrufen. Komm mal her. Ich hätte dir gerne etwas gesagt. Ja. Komm mal neben mich. Man ruft einen zu sich gleichsam. Und was soll jetzt gesagt werden? Das ist ein anderes Thema. Rufen sagt dir nicht. Sagt uns nicht, was gesagt wird. Das kann Feuer sein. Das kann sein, ich liebe dich. Das kann etwas ganz anderes sein. Rufen ist nur eine Beschreibung eines etwas, das man mit den Stimmbändern macht. Parakalein heißt einfach aufrufen. Und wir sollten es doch dabei, meinetwegen, bewenden lassen. Es sei denn, der Zusammenhang sagt uns näher, wie wir es nun deuten sollten. Ermahnen wäre also zu selektiv. Es wäre nicht ausgeschlossen. Es könnte eine Ermahnung sein, mit der man jemanden aufrufen möchte. Das ist durchaus möglich. Aber in diesem Fall ist es der Aufruf des Evangeliums. Wir sind Botschafter und wir rufen Menschen auf. Horcht einmal, wie jemand auf dem Marktplatz. Jesaja 55. Hey, da ihr. Da ruft jemand. Ich habe etwas zu verkaufen. Zu verschenken übrigens auch. Er ruft nach dem Ohr. Und so sagt Paulus auch. Christus hat, ist gestorben. Gott war in Christus, als er starb. Und diese Szene, dieses Ereignis ist zu einer Botschaft geworden. Und diese Botschaft ist uns geworden. Wir sind mit dieser Botschaft betraut. Und wir sollen sie jetzt ausrufen. Und um sie ausrufen zu können, müssen wir Leute haben. Aufrufen also. Kommt, ich habe etwas euch etwas zu sagen. So erklärt Paulus oder schildert er das, wie er evangelisiert. Wir sind jetzt Botschafter an Christi Stadt und rufen auf. Was ruft er? Wir flehen an Stelle von Christus. Er ist ja mein Vater und er hat uns jetzt als seinen Körper, er ist ja das Haupt und wir sind die Glieder. Ja? Und das Haupt ruft durch die Glieder in dieser Welt. Das Haupt ist im Himmel, die Glieder sind hier auf der Erde. Und diese Glieder sollen rufen, wo immer sie die Gelegenheit bekommen, wo immer Gott eine Tür öffnet, lasst euch mit Gott versöhnen. Warum? Weil er sich versöhnt hat am Kreuz. Er hat die Menschen mit sich selbst versöhnt. Bei ihm ist nichts mehr in der Rechnung. Alles ist bezahlt. Er stellt nichts mehr in Rechnung. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Feindschaft bei dem Menschen aufgehoben wäre. Von ihm aus ist keine Feindschaft mehr. Die Schuld ist beglichen. Und gerade diese Botschaft sollen wir hinaustragen, sagt Paulus. Aber wir müssen rufen, dass man sich versöhnt, mit Gott versöhnen lässt. Übrigens lässt. Lasst euch. Werdet mit Gott versöhnen. Wenn sie kommen, wird Gott schon wieder dann aktiv werden und ihnen Liebe geben zu ihm, durch den Heiligen Geist. Er wird diesen Geist ausgießen, die Liebe Gottes wird ausgegossen durch den Heiligen Geist, in dem, der diesem Ruf folgt. Wo steht das geschrieben? Die Liebe Gottes ist ausgegossen, aha. Wie? Genau, Dankeschön. Jemand hat die Bibel gelesen. Ihr habt alle gelesen, nicht wahr? Der Vers ist doch bekannt, oder? Wir haben noch nicht behalten. Also wollen wir noch einmal lesen, damit wir behalten. Also, wir rufen an Christi statt. Lasst euch mit Gott versöhnen. Denn den, der Sünde nicht kannte, machte er für uns zur Sünde, zum Sündopfer, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wir lesen weiter, als ob keine Kapitelangabe da wäre, als Mitwirkende. Mit wem? Haben wir jetzt die Antwort? Wie? Ja. Mit Christus, an Christi Stelle, hat er gesagt, ja. Als Mitwirkende rufen wir auf, euch ebenfalls, wen hat er aufgerufen? Wo kam das Wort vor? Bei euch stand ein Mahnen, ja? Jetzt ersetzt das einmal mit Aufrufen, habt ihr die Antwort. Wo steht ein Mahnen bei euch? Vers 20.
Gott ruft auf durch uns. Wir sind Mitwirkende mit Gott, der aufruft. Und wir rufen auf. Wer wird aufgerufen in Vers 20? Jedermann, wo immer sie, wo man jemanden findet. Das ist allgemein. Das ist die Zuhörerschar allgemein, wo immer man hinkommt. Ob Athen, Ephesus, Jerusalem. Aber als Mitwirkende mit Gott, können wir jetzt einfügen, von Vers 20 her, rufen wir euch ebenfalls auf. Aha. Paulus sagt, als Mitwirkender mit Christus rufe ich nicht nur evangelistisch auf und verkünde das Evangelium. Ihr habt ja schon das Evangelium auch angenommen. Aber dieses Aufrufen, zu dem Gott uns gerufen hat, diese Aufgabe gilt auch der Gemeinde Jesu. Auch euch rufe ich auf. Wozu? Jetzt wird es interessant. Hier wird Gemeindebotschaft verquickt mit evangelistischer Botschaft. Im guten Sinne. Verquickt heißt zusammengenommen, ja? Zusammengenommen. Es ist eine und dieselbe Botschaft. Als Mitwirkende mit Gott rufen wir euch ebenfalls auf. Wozu? Die dargebotene Gnade Gottes. Dieses Entgegennehmen beinhaltet das Entgegennehmen von etwas, das dargeboten wird. Wie das Schwert, das Wort Gottes in Epheser Kapitel 6, 17 glaube ich ist es. Ergreift das, beim Schild des Glaubens, glaube ich, ist es. Dargebotene Schild des Glaubens. Diese Waffenrüstung wird dargeboten. Und die soll ergriffen werden. Die soll aufgegriffen werden, mit der man sich dann verteidigen soll. Und auch hier wird die Gnade Gottes dargeboten. Angeboten. Und diese Gnade Gottes soll nicht vergebens entgegengenommen werden. Ist das möglich? Nun, offensichtlich. Jetzt haben wir etwas gelernt, wenn man es nicht vorher wusste. Sie beten um Gnade. Wenn Sie das tun, laden Sie eine Verantwortung auf sich. Gib mir Gnade, dies zu tun. Sobald Sie das beten, haben Sie eine Verantwortung übernommen. Denn wenn Gott das Gebet erhört, haben Sie etwas in der Hand, mit dem Sie verantwortungsvoll vorgehen sollen. Das ist nicht etwas wie eine mechanische Energie, die man einfach so bekommt und dann kann man es schaffen. Ja, und das ist nun eben so, so eine Art Elektrizität oder Power. Ja. Nee, das ist geschenkt von einer Person. Und diese Gnade ist etwas, die mir anvertraut wird. Und die kann vergebens gegeben werden. Die kann brach liegen. Sie ist ständig da übrigens. Denn Gott ist da. Er ist die Kraft. Und er möchte helfen. Aber er steht oft vergebens da und wartet, bis wir ihn anrufen. Die Gnade Gottes kann vergebens angenommen werden. Das steht hier nicht alleine. Das heißt, dies ist eigentlich die einzigste Stelle, wo das steht. Es gibt noch andere, wenigstens eine andere Stelle, die davon spricht. Also, die Gnade Gottes soll nicht vergebens angenommen werden. Und das ist das Thema der ersten 10 Verse. Vers 1 ist die Überschrift für das Thema der ersten 10 Verse. Der Apostel ringt um die Treue, indem er zu rechtem Umgang mit der Gnade Gottes aufruft. Wir werden jetzt lesen und sehen, wie Paulus mit diesem ersten Vers umgeht oder was er darüber sagt. Das ist das Thema. Zunächst in Vers 2 sagt er uns, warum dieser Aufruf ergeht. Denn sollte normalerweise mit einem kleinen D geschrieben werden in der Bibel. Wenn Sie es mit einem großen D antreffen, versuchen Sie einmal, es als kleinem T geschrieben zu lesen. Das hilft nämlich, um die Verbindung herzustellen. Denn ein Satz, der mit denn beginnt, will normalerweise eine frühere Aussage ergänzen. Und wenn wir genau lesen wollen, sollten wir hier die Verbindung herstellen. Also Vers 2 gibt uns den Grund für Vers 1. Warum Aufruf zum rechten Umgang mit der Gnade Gottes? Denn er hat gesprochen. Gott hat gesprochen. Was hat er gesagt? Zur angenehmen Zeit erhörte ich dich. Aha, jemand hat gebetet. Wahrscheinlich um Hilfe in der Not. Zur angenehmen Zeit, das heißt zur rechten Zeit, wann es gerade richtig war, um das Leben zu erhalten, hat Gott eingegriffen und hat erhört. Was war das? Das war Gnade Gottes. Ja. Paulus gebraucht das Wort Gnade gar nicht in Vers 2. Und dennoch ist Vers 2 die Begründung für Vers 1, wo das Thema die Gnade Gottes ist. Wir lernen also etwas über Gnade. Sehen Sie, wie man lernt, wenn man die Bibel liest? Also man vergleicht, man nimmt den Zusammenhang und sieht, was sich daraus ergibt. Ja, das ist wie Angehör, nicht wahr? Denn er sagt, zur angenehmen Zeit erhörte ich dich, komme, und, jetzt kommt ein zweiter Satz, und am Tage des Heils eilte ich dir zu Hilfe. Dargeboten und wie? Wie schnell ist Gott nicht da, um uns zu helfen? Ich eilte dir entgegen, um dir zu helfen. Das ist unser Gott. Denn Gnade ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Gnade ist der Ausdruck, einer der Ausdrücke von Liebe. Eine Form von Liebe. Und wenn Gnade das Thema ist, dann wird sie hierdurch geschildert, dass Gott sich beeilt, jemandem zu helfen. Und wann war das? Am Tage des Heils, am Tage der Rettung, am Tage, als jemand in Not war, kam Gott eilend und rettete ihn. Und das war Gnade. Eilte ich dir zu Hilfe. Und jetzt fügt Paulus hinzu, ja, das müssen wir in Klammern stellen, denn was folgt, ist die Fortsetzung von dem, das vor dem Wort seht. Ab von seht bis heils, das heißt, der letzte Satz von Vers 2, ist hineingeschoben. Das nachfolgende setzt den ersten Teil von Vers 2 fort. Seht, jetzt ist diese Zeit, von der im Alten Testament, ja, zitierte Altes Testament, von der im Alten Testament die Rede war. Jetzt ist solche angenehme Zeit. Was will das heißen? Ist das nicht Vergangenheit? Sagt Vers 2 nicht, zur angenehmen Zeit erhörte ich dich? Das ist doch Geschichte. Das war doch einmal. Warum sagt Paulus denn, heute ist angenehme Zeit? Im Römerbrief und wohl auch in anderen Stellen lesen wir, was geschrieben wurde, ist uns zur Lehre geschrieben. Denn Gott verändert sich nicht. Er bleibt derselbe. Und so wie es war, wenn Gott half, so bleibt es. Deshalb können wir lernen aus den Psalmen. Wir können sie für uns anwenden. Sie sind verheißen und auch für uns, weil sie Gottes Art und Helfen beschreiben. Deshalb sagt Paulus, heute ist diese Zeit, aber auch noch aus einem anderen Grunde. Denn der Helfer Gottes, Christus, der Messias, der Gesalbte, ist gekommen. Das heißt, die verheißene Zeit, im Alten Testament war sie verheißen, die Zeit des Heils, in der Heilsgeschichte, in der Geschichte Gottes, die wird kommen, der Retter wird kommen. Jesaja 64 ruft der Prophet, oh, dass du den Himmel zerrissst. In der Nacht, Lukas Kapitel 2, zerriss Gott die Himmel, gleichsam. Euch ist heute der Heiland geboren, rufen diese Boten, die vom Himmel kommen. Er ist da, der Retter ist da. Christ, der Retter ist da, singt man zur Weihnachtszeit. Und jetzt bricht die Heilszeit an. Und Paulus sagt, wir Christen leben jetzt in dieser Heilszeit. Sie war verheißen, dort war die Zeit des Gesetzes, der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt wird man aus dem Gesetz herausgeholt, wird gerechtfertigt dem Gesetz gegenüber, dadurch also befreit, weil Christus das Gesetz erfüllt hat. Und wenn ich in Christus bin, habe ich das Gesetz erfüllt. Jetzt bin ich gleichsam im Himmel, Epheser Kapitel 2, Vers 7. Er hat uns herausgeholt aus dem Tode und hat uns versetzt mit ihm im Himmlischen. Da sitzen wir jetzt, mit Christus. Wir sind also jetzt in der Zeit des Heils auf der Erde. Die nächste oder eine andere Zeit des Heils wird im Himmel sein. Dort werden wir Gerettete sein. Aber jetzt sind wir hier in dieser Zeit, wo der Christus herrscht. Und übrigens immer noch ruft, damit andere hinzukommen. So kann Paulus in Kapitel 5 sagen, Vers 20, wir rufen auf, aber die Aufgerufenen, die kommen, die werden immer noch aufgerufen. Kommt, folgt mir nach. Mir nach, spricht Christus, unser Held, singt man in einem Chor oder in einem Gemeindelied, Kirchenlied. Das ist so. Und Paulus sagt zu den Korinthern, und da ist eine Menge, wozu es aufzurufen gilt. Aber grundsätzlich sagt er hier einmal, Gott ist immer noch dabei, seine Gnade anzubieten. Geht doch in rechter Weise mit ihr um. Jetzt ist Tag des Heils. Gott will euch helfen. Wie, wo, das wird dann noch ausgeführt. Aber hier ist etwas Grundsätzliches. Beeilt euch doch einmal, ihm zu begegnen und diese Gnade in Empfang zu nehmen. Wir machen jetzt eine Pause. Und wie das dann aussieht, kann Paulus aus dem eigenen Leben schildern. Er zeigt sich also gleichsam wie eine Fotografie für die Korinther. Wie sieht das aus, wenn die Gnade Gottes in Empfang genommen wird, wenn man sich beeilt, sie entgegenzunehmen und sie wird nicht vergebens entgegengenommen. Das ist ja das Wichtige. Also Paulus.